Tafelberge, tiefe Schluchten, wilde Wälder, glasklare Bäche, malerische Ortschaften und viele Wanderwege. Das alles hat das Elbsandsteingebirge zu bieten. Gelegen in der sächsischen Schweiz, übrigens so benannt von Schweizer Malern aus dem 19. Jahrhundert, die sich hier an ihre Heimat erinnert fühlten, etwa 40 Kilometer südlich von Dresden gelegen. Ganz so einsam und verlassen, wie Caspar David Friedrich die bizarren Felsformationen auf seinen Gemälden verewigte, ist es dort heute nicht mehr. Denn die sächsische Schweiz ist zu einem regelrechten Publikumsmagneten geworden. 1990, da wurde sie zur Schutzzone im Rahmen des Nationalparkprogramms der DDR erklärt. Und heute, drei Jahrzehnte später, leidet der Nationalpark unter seinem eigenen Erfolg. Wanderer und Kletterer kommen aus dem In- und Ausland hierher, etwa 3,5 Millionen Gäste sind es mittlerweile pro Jahr. Und vor allem das Übernachten geht zulasten von Pflanzen und Tieren. Und seit einiger Zeit, seit einigen Tagen, brennt es nun auch noch in einem Teil des Parks an der Grenze zu Tschechien. Gefährlich scheint dieser Brand vor allem deshalb zu sein, weil sich die Glut unterirdisch durch den Waldboden frisst. Und dieser besteht Zentimeter dick aus Nadeln und Pflanzenmaterial. Das akute Problem beschreibt auf ganz eindrückliche Weise, dass der Nationalpark an vielen Stellen an seine Belastungsgrenze gekommen ist. Lydia Jacobi und Tobias Barth über den Konflikt zwischen Naturschutz und Naturerlebnis.
Weißig, ein winziges Dorf linksseitig der Elbe. 25 Minuten Fußmarsch sind es vom Kurort Rathen bis hierher, auf die Hochebene, die den Felsformationen des Rauensteins vorgelagert ist. Etwas versteckt hinter den Ausläufern des Waldes steht ein bescheidenes Selbstversorgerhaus, das für zwei Wochen eine Gruppe aus Slowenen, Italienern, Polen, Spaniern und Deutschen beherbergt.
So, welcome everybody to First Day Climbing.
Justus Eggers, Klettertrainer beim Deutschen Alpenverein. Zusammen mit seinen Kollegen vom Verein Jonglerium leitet er das Abenteuercamp für Sozialpädagogen.
Ja, also wir gehen jetzt zum Rauenstein. Das ist eine Übungsstelle. Da gibt es Übungsstellen, sind ausgewiesen als Gebiet, wo man hier anfangen kann zu klettern. Auch die spezielle Ethik und die speziellen Kletterregeln zu erlernen. Und normalerweise klettern wir nur hier an Türmen. Aber dort sind auch ausgewiesene Stellen am Massiv, wo wir klettern.
Die meisten der rund 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind noch nie geklettert. Man steigt in die Gurte, sortiert Seile und Schlingen, kramt in einer Blechkiste nach den passenden Karabinerhaken und Sicherungsgeräten, stopft die Ausrüstung in die Rucksäcke. In Sachsen sei es Tradition, dass Kletterer ihre Seile, Helme und Schuhe nicht offen tragen, sagt Übungsleiterin Leonie Henz.
Yeah. And actually in this area it's like a bit, you know, it's a special climbing area. And one thing is that the tradition is that you are not showing that you are a climber. So you put everything in the backpack and no carabiners and no shoes, no helmet outside.
Dann geht es los. Auf der Treppe hoch zum Rauensteinplateau herrscht reger Betrieb. Wandergruppen in grellen Outdoorjacken schieben sich den Hang hinauf. Ausflügler mit Schoßhündchen, die zum Berggasthaus wollen. Auf halber Höhe geht es rechts über das Geländer zur Abseilübungsstelle. Eine trockene Kiefer umrahmt den Blick auf die berühmte Bastei auf der anderen Elbseite. Justus Eggers zieht das Seil durch die zwei Sicherungsringe und lässt es über den steil abfallenden Felsen nach unten gleiten. Dann startet die erste Kletterin. Behutsam tastet sie sich mit den Füßen über den Vorsprung in der Wand, gibt zentimeterweise das Seil frei.
Okay, just come lower and then try to keep your feet on the rock as long as possible.
Den Stein durchziehen in Längsrichtung tiefe Furchen. Ein Kletterlehrer aus Weißig, der seinen Namen nicht im Radio hören möchte, begleitet die Gruppe. Er deutet auf die Furchen.
Die entstehen dadurch, dass das Seil halt beim Abziehen des Seils darüber gezogen wird. Das veranschaulicht die Sensibilität des Steines. Das ist für Leute, die nicht regelmäßig hier unterwegs sind, vielleicht nicht gleich einsehbar, sage ich mal. Weil man hat im Hinterkopf, hier wird ja schon 150 Jahre geklettert. Da sind halt irgendwann sind dann hier so ein paar Spuren da. Aber gerade wenn man an anderen Stellen, an Felsen über Kanten klettert, kann es sein, dass da innerhalb von kürzester Zeit ein sehr tiefer Einschnitt im Felsen entsteht.
Der junge Mann aus Weißig beobachtet die Entwicklungen in der sächsischen Schweiz seit langer Zeit. Wie Felsen und Wanderwege langsam erodieren, wie die Szene über die vergleichsweise strengen Kletterregeln im Elbsandsteingebirge diskutiert und sie in der Praxis weiter aufweicht und wie sie mit dem Thema Bofen umgeht, also dem Übernachten im Freien, klassischerweise unter Felsvorsprüngen. Eine Ausnahmeregelung, die eigentlich nur für Kletterer gilt und aus der langen Tradition des sächsischen Bergsports erwachsen ist.
Also ich für mich persönlich muss sagen, gehe jetzt inzwischen nicht mehr so gerne Bofen, weil das eben extrem hoch frequentiert ist und die Leute auch ja anscheinend Probleme haben, sich an die Regeln zu halten. Es scheint von außen ziemlich hart, dass durchgegriffen wird mit Polizeihubschraubern und dass die Polizei jetzt im Wild Ranger unterwegs ist. Aber anhand der Waldbrände, die es hier gab und ja, auch der Müllzunahme, will ich jetzt mal sagen, finde ich das vertretbar.
Während er das sagt, fegt am Himmel ein Hubschrauber der Bergwacht vorbei. Sie musste zuletzt häufiger ausrücken. Klettertrainer Justus Eggers gesellt sich zum Gespräch.
Ich glaube, dieses Erlebnis und das Abenteuer suchen und das Reisen ist ja im Moment generell hoch im Kurs. Und ich glaube, deswegen halt so diesen Bofenabenteuer findet, ist auch wunderschön. Und es gibt so wenig Orte, wo man das darf. Darf man halt hier. Und deswegen ist beim Bofen schon so eine problematische Stelle.
Rückblick: Februar 1990. Damals stellten die Väter des DDR-Nationalparkprogramms dem zentralen runden Tisch ihre Ideen vor. Mehrere Naturräume der Ostländer sollten zu Biosphärenreservaten, Naturschutz und Nationalparks erklärt werden. Der Ministerrat stimmte kurz vor knapp zu. Am 12. September 1990 in der letzten Sitzung des DDR-Gremiums. Michael Freude, einer der Initiatoren des Programms, erinnerte sich 1995 im Interview mit dem ORB an den Tag.
Und ich glaube, es war der schlimmste Tag meines Lebens. Ich habe da nicht nur Wasser geschwitzt, da waren mit Sicherheit auch ein paar Blutstropfen dabei. Das war so, der damalige Umweltminister sollte das als Gesetzesvorlage einbringen. Und er musste doch tatsächlich kurz nach 10 den Raum verlassen und musste da die Müllfahrer in Berlin beruhigen. Und das dauerte und der letzte Tagesordnungspunkt war schon aufgerufen und drinnen im Sitzungsraum, da raschelte es schon. Es war furchtbar. Und da kamen hetzende Schritte die Treppe hinauf. Der damalige Minister kam angerannt, griff sich das Paket und 7 Minuten später war es durch.
Am 1. Oktober, 2 Tage vor der Wiedervereinigung, trat das Gesetz in Kraft. Innerhalb kürzester Zeit standen 4,5% der Fläche der DDR unter besonderem Schutz, darunter die Kerngebiete der Sächsischen Schweiz. 93 Quadratkilometer bewaldete Hügel, enge Schluchten, Tafelberge, zerklüftete Sandsteinformationen. Im April 1991 wurde der Nationalpark Sächsische Schweiz offiziell eröffnet, mit dem neuen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf.
Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir Zukunft auf diesem Planeten nur haben, wenn wir die Grenzen in uns selbst wiederfinden, die wir als natürliche Grenzen durch unsere Technik, durch unsere Wissenschaft überwunden glauben.
Die Grenzen, die Biedenkopf 1991 angemahnt hatte, scheinen sich in den vergangenen 30 Jahren weiter hinausgeschoben zu haben, allein was die Besucherzahlen angeht. Rund 3,6 Millionen Gäste kamen 2019 in den Nationalpark Sächsische Schweiz. Rechnet man das angrenzende Landschaftsschutzgebiet hinzu, waren es über 7 Millionen. Hans-Peter Meyer surrt in seinem Elektroauto die kurvige Straße im Kirnitschtal hinauf. Er ist der Sprecher der Nationalparkverwaltung. Fragt man ihn nach den größten Herausforderungen in der Sächsischen Schweiz, muss er nicht lang überlegen. Die vielen Menschen. Das habe die Corona-Krise deutlich gemacht.
Zu Beginn des Lockdowns, das war fast wie ein Laborversuch. Der war genau zu dem Zeitpunkt, als die Vögel hier, vor allen Dingen unsere drei Top-Arten, Wanderfalke, Schwarzstorch und Uhu, ihre Brutplätze gesucht haben. Und nachdem die 3 Jahre in Folge abnehmende Brutzahlen hatten, haben die in diesem Jahr viel mehr Routen angefangen und auch an Stellen, wo die sie lange, ewig nicht mehr angenommen haben. Und das ist für uns ein Zeichen, weil dort eben Wanderwege sind, weil dort Kletterwege sind. Und das ist für uns ein Zeichen, dass es eben was ausmacht, wenn so viele Leute hier im Gebiet sind.
Die Straße windet sich an lichten Berghängen vorbei. Tote Fichten ragen in den Himmel, braungrau und trocken. Die abgeknickten Stämme stapeln sich nach den letzten Dürresommern wie Mikado-Stäbchen im Wald. Aber in den sterbenden Monokulturen suchen sich neue Sprösslinge ihren Platz. Lärchen, Buchen, Birken, Ebereschen. Über einen breiten Forstweg, dann einen immer schmaler und steiler ansteigenden Pfad, geht es hinauf zum Winterstein. Die Sonne steht schon tief im Westen. Trotzdem sind noch Wandergruppen unterwegs.
Darf man fragen, wo es hingeht?
Wir wollen die Hirschbergflüchte da, die Ecke. Also hier Sammlerwand und so.
Aha. Und da offizielle Kurve, oder?
Ja, offiziell schon.
Okay.
Wir wollen dann morgen ein bisschen klettern.
Dann seid ihr die Ausnahme. Ofen ist ja nur für die Kletterer gemacht eigentlich. Ja. Insofern völlig in Ordnung. Viel Spaß.
Dankeschön.
Und die Bofe muss ein grünes Schild haben, das wisst ihr. Ne?
Okay. 58 solcher offiziellen Freiübernachtungsplätze gibt es in der Sächsischen Schweiz. Allesamt außerhalb der Kernzone des Nationalparks. Doch die Ranger treffen auch immer wieder Schlafgäste unter nicht gekennzeichneten Felsvorsprüngen an. 2017 zählten sie zwischen März und Oktober etwa 21.000 Bofer, also fast 100 pro Nacht. Die Folge: rings um die Schlafplätze sammeln sich Toilettenrückstände. Die Fledermäuse in den Felsritzen werden vertrieben, die Flugbahnen der Vögel gestört, es entstehen immer neue Trampelpfade. Und das größte Problem: in den trockenen Sommermonaten 2018 und 2019 gab es mehrere Waldbrände, ausgelöst durch Gaskocher und Lagerfeuer.
Du guckst bitte genau, wo du triffst. Warte schon erstmal daneben. Dann wirbel ich. Wenn ich klatschen kann, dann ja.
Das letzte Stück hinauf auf den Winterstein führt über Treppen und Leitern durch enge Felsklüfte. Zwischen den Spalten eröffnen sich fantastische Ausblicke auf die umliegende Bergwelt. Die untergehende Sonne taucht die vertrockneten Fichten in rötliches Licht. Drei Bofen gibt es am Winterstein. Doch an diesem Abend hat niemand seinen Schlafsack in den Höhlen ausgerollt. Hans-Peter Meyer fährt mit den Fingern durch den Sand. Aschekrümel. Obwohl jegliche Form von Feuer inzwischen verboten ist.
Wenn man draußen ist, und dann gehört für viele das Feuern dazu. Aus meiner Sicht ist das nicht so, sondern gerade umgekehrt. Das Feuer war das erste Mittel des Menschen und gleichzeitig ein sehr effektives Mittel, die Natur zu besiegen. Das heißt, wenn ich Naturnähe wirklich suche, dann muss ich das Feuer weglassen. Sogar die Kerze muss ich weglassen. Weil dann spüre ich Dunkelheit, dann höre ich viel mehr Geräusche.
Wie gelingt es, zwischen den Erfordernissen des Naturschutzes und den Bedürfnissen von Kletterern und Wanderern zu vermitteln? Szenenwechsel. Wir fragen nach beim Sächsischen Bergsteigerbund, der die Interessen von rund 16.000 Bergfreunden vertritt. Der Verein hat seine Büroräume in einer Kletterhalle in Dresden. Hendrik Wagner ist einer der Vorstände, Mitte 40, selbst gern an der Wand. Er scrollt auf dem Handy durch verschiedene Blogs und Internetseiten, die das Freiluftübernachten in der Sächsischen Schweiz als Geheimtipp und authentisches Naturerlebnis anpreisen.
Es wird natürlich dann zum Problem, wenn das Bofen regelrecht zum Tourismus verkommt. Also wenn es dann schon Anfragen gibt von einigen Veranstaltern, ob man beispielsweise so eine Bofe irgendwie in irgendeiner Form vorbestellen kann für eine Schulklasse oder für eine Wandergruppe, dann wird es schon problematisch. Und es zeigt mir auch, dass da die Öffentlichkeitsarbeit schon noch zu wünschen übrig lässt.
Die Nationalparkverwaltung mache da zwar viel, meint Wagner. Mit 14 Rangern ist sie regelmäßig im Wald unterwegs, manchmal auch mit Unterstützung der Polizei. Auch der Bergsteigerbund informiert Wanderer und Kletterer, kümmert sich um die Pflege der Routen oder gibt mit der Felsampel an, wo aktuell geklettert werden darf. Dazu wurden die Ordnungsgelder für illegales Übernachten und Feuern angehoben. Aber reicht das?
Ich glaube, dass es einfach eine Bewusstseinsschärfung dafür geben muss. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir einen Haufen Umweltprobleme haben, man sieht das auch in der Sächsischen Schweiz, es gibt weniger Vögel dort, beispielsweise Schwarzstorch gibt es wesentlich weniger als noch vor Jahren. Der Uhu ist nicht mehr überall zu finden, wo man ihn früher gefunden hat. Und wenn man dieses Bewusstsein schärft und man dafür sorgt, dass man sagt, ihr zerstört sonst irgendwo auch eure eigene Natur, in der ihr sonst gerne unterwegs sein wollt, dann kann man damit vielleicht auch den einen oder anderen ein bisschen sensibilisieren. Das ist zumindest unsere Hoffnung.
Zurück auf dem Winterstein. Nach längerem Aufstieg weitet sich die Spalte zum Gipfel hin. Mit den Händen an der bröseligen Wand drückt man sich hinauf auf das großzügige Plateau. Am Rand krallen sich windschiefe Birken und Kiefern scheinbar im Nichts fest. Dahinter Wald, Sandsteinmassive, der blau-rosa gefärbte Horizont. In den Mauerresten des alten Raubschlosses, das hier einst stand, haben zwei junge Männer ihre Hängematte aufgespannt. Hans-Peter Meyer von der Nationalparkverwaltung geht auf sie zu. Übernachten werden sie hier nicht, sagen die beiden. Sie wollen gleich wieder runter.
Schaffen wir es hier im Nationalpark, eine naturnahe Entwicklung zu ermöglichen, indem wir auch den Menschen sagen, wenn ihr euch so und so verhaltet, dann klappt das auch. Und dann seht ihr vielleicht auch mal wieder selber ein Tier. Deshalb kommt man ja doch hier raus, oder? Und da geht es uns nicht darum, hier Stärke zu zeigen, sondern es geht uns darum, die Leute mitzunehmen und denen die Faszination mit ihnen zu teilen.
Während Meyer redet, verschwindet die Sonne endgültig hinter den Bergen im Westen. Ein blassblauer Schleier legt sich über die Landschaft. Zeit für den Abstieg.
Lydia Jacobi und Tobias Barth erkundeten die Sächsische Schweiz. Ein Ort, der langsam etwas Ruhe braucht vor dem stetig wachsenden Reisebedürfnis seiner Gäste. Wenn mehr Besucherinnen und Besucher auf das eigene Auto bei der Anreise verzichten würden und stattdessen die Bahn nehmen, sei das schon hilfreich, empfiehlt die Nationalparkverwaltung. Stattdessen aber fände man nicht nur Müll, sondern auch Drohnen unter den Bäumen. Wem es nur um Technik und Komfort gehe, der habe hier eigentlich nichts zu suchen.